Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
Vielen Dank, liebe Kai und liebe Christine. Wir schätzen euch auch sehr. Obwohl wir nicht eine gemeinsame Zeit hier in Bayreuth hatten, war fast, aber in der Region waren wir dann verbunden. Und wenn wir sehen, was daraus geworden ist, dann sind wir so stolz auf euch und so glücklich, was Gott hier tut. Weil jedes Mal, wenn wir nach Bayreuth zurückkommen, nach Hause, es ist immer größer, es sind immer mehr Leute. Und obwohl wir wirklich glauben, diese Stadt ist wie unsere alte Heimat, es sind immer neue Freunde dazu gekommen. Und ja, Pastor Kai hat ein bisschen erzählt für die, die uns nicht kennen. Und aktuell sind wir seit fast jetzt, in diesem Jahr werden 9 Jahre sein, in Regensburg. Damals die FCG Regensburg übernommen. Mittlerweile heißt sie Meine Kirche Regensburg. Und eben eine Gemeinde übernommen und einen Revitalisierungsprozess durchgegangen, sie wieder gesund zu machen. Und wisst ihr, jede Kirche, die gesund ist, wächst. Ja, alles, was gesund ist, wächst. Und da waren wir wirklich glücklich zu sehen, dass aus dieser Gesundheit jetzt ja eine große Kirche geworden ist. Und dieses Wachstum ist nicht nur ja besonders für eine Stadt, oder sondern Gott möchte, dass das Evangelium überall einfach kommt. Gerade in der Oberpfalz, gerade in Richtung Bayerischen Wald. Wir haben so viele Ortschaften ohne Kirchen. Und wir als Missionaren, mit denen wir haben voll auf dem Herzen, dann Gemeinden zu gründen aus Regensburg. Und wir sind eine Multisite-Church, die jetzt tatsächlich einige Standorte gegründet hat. Einige haben wir so bewusst initiiert, andere hat der Herr einfach so geschenkt. Jetzt, wir haben einen Standort mit Ukrainern, jetzt nach dem Krieg angefangen, und einen Standort für Iraner. Aber wir agieren wie eine Kirche. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Wir haben einen ersten Standort in ein kleines Dorf gegründet in der Oberpfalz, was wirklich eine Herausforderung ist. Aber Gott hat uns einen Zugang gegeben, wirklich über Beziehungen, über Kleingruppen in diesen Ortschaften, und dann später ein Event zu machen. Und das wollen wir weitermachen. Wir haben aktuell einen Standort, einen Startup in dem Bayerischen Wald. Und ja, wir sind insgesamt 5 Standorte. Und so denken wir, dass Gemeinde expandieren soll, nicht nur nach oben, sondern wirklich in die Breite. Denn das, was eine Pflanze gesund macht, ist ja ihre DNA drin. Und diese DNA ist programmiert auf Multiplikation, nicht auf Wachstum alleine. Sie soll sich weiter multiplizieren. So sehen wir das auch für die Kirche Gottes. Und ich glaube, dass Gott das auch für uns im Bund, wir haben das voll auf dem Herzen, in den nächsten Jahren, das soll das Normale sein. Dass eine Kirche wächst, das ist gut. Aber dass irgendwann, wenn wir hier keine Plätze mehr haben, dann machen wir 2, 3 Gottesdienste. Aber warum nicht dann in den Ortschaften, wo ihr teilweise hierher kommt, dann Gemeinde zu gründen aus Regensburg, aus Bayreuth, aus den verschiedenen Gemeinden, die wir schon im BFB haben. Ja, das ist unsere Vision. Dafür arbeiten wir. Und Emi unterstützt mich jetzt mehr, für einige, die gefragt haben, was macht die Emi? Ja, sie hat fast komplett reduziert in ihren Job und sie ist an meiner Seite. Gott hat ganz Tolles auch ihr gegeben und ist eine starke Unterstützung an meiner Seite, denn wir sind jetzt Pastoren von Pastoren. Wir sind nicht mehr so die Pastoren direkt von jedem einzelnen Mitglied, aber alleine in unserer Kirche, wir haben über 8 Ehepaare, die wir betreuen müssen. Und das ist wirklich wertvoll, wenn Emi das mit mir macht. Sie hat einen tollen Dienst auch mit den Frauen, mit den Pastorenfrauen initiiert, auch in der Region. Und ja, gemeinsam können wir jetzt in diese Etappe unseres Lebens jetzt mehr Zeit haben dafür. Die Kinder sind groß, die lassen liebe Grüße, sind beide Erwachsene. Einige von euch kennen, die sind 2 Bayreuther, die hier geboren sind. Ja, genau. Aber jetzt springe ich dann direkt ins Wort Gottes, denn diese Predigtserie, die ihr angefangen habt, ist es wirklich, die hat mich auch fasziniert. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, da einzuspringen. Ich wusste aber auch nicht vom Thema von heute. Habt ihr schon gelesen, was heute steht, ja? Wie viele haben dann die Lesung schon zu Hause gemacht, quasi als Andacht heute? Oder wirst du das heute Nachmittag machen? Ja, die Hände bleiben lieber. Aber heute haben wir den 17. März und da gibt es eine tolle Passage aus dem Markus-Evangelium, nämlich zwischen Vers 1 und 27 ist unsere Lesung heute. Und wir werden das natürlich nicht jetzt komplett vorlesen, sondern das ist deine Aufgabe zu Hause. Aber ich habe mich gefragt, ob Pastor Kai mir dieses Thema besonders so quasi verschoben hat, weil es ist kein einfaches Thema. Es ist die ganze Story von Ostern, was wir jetzt betrachten diese ganzen Wochen. Aber hier scheint es so, dass Jesus irgendwo so was anderes spricht. Und das möchte ich heute Morgen zeigen. Nein, es ist mitten in seine Mission, in seinem Auftrag, den er hier auf dieser Erde hatte. Heute ist der Teil für diese Predigtserie, heißt Spoiler-Alarm, das Schlimmste ist noch nicht vorbei. Klingt schon als Spoiler-Alarm, aber ist ein Spoiler-Alarm, den Jesus uns da gibt. Und ich weiß nicht, ob du Spoilern magst. Manche Leute sagen, nein, bitte nicht, halt die Klappe, ich will das nicht hören. Besonders wenn es so eine Netflix-Serie, ja. Du bist unterwegs und dann kommt da jemand, der das schon gesehen hat. Ah, ich weiß schon, die retten das Kind nicht. Was? Ich wollte das nicht hören. Gleich als ich damals James Bond, dann die letzte von Daniel Craig gesehen habe, waren wir im Kino und ich komme nach Hause und ich sage Larissa, ja, leider, aber James Bond ist jetzt tot. Papa! Spoilerst du? Nein! Ich wollte auch ins Kino. Ah, okay, sorry, jetzt ist es raus. Ja. Also wenn du den letzten James Bond nicht gesehen hast, ja, leider wurde gespoilert. Aber er ist schon alt. Aber insgeheim mögen wir schon ein bisschen zu wissen, wie es endet, oder? Wir wollen schon wissen, wir sind neugierig. Und wenn jemand uns einen Tipp gibt, so eine Richtung zeigt, dann sind wir schon dankbar. Natürlich, was Jesus hier an diese Rede, diese Endzeitrede, die wir in Kapitel 13 haben, ist ein krasser Spoiler, den er macht. Und ich beginne mit dem Vers 1 und 2. Und der Spoiler von Jesus ist hier, ey Leute, das ist das Ende des Tempels in Jerusalem. Und die Leute standen, was? Ja, lest mal selber hier auf dem, ab dem Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Also die Jünger zeigen stolz den Messias, diese Tempel, den tatsächlich groß und mächtig war und ein Stolz für dieses Volk. Und Jesus greift die Situation ein und jetzt kommt der Spoiler, Vers 2. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Oh, das war Kraft, mächtig für die Jünger. Und in der zweiten Szene und das, was nach noch kommt, die Jünger haben dann das gesagt, als sie in den Tempel waren oder auf dem Tempelgelände. Aber in der zweiten Szene, Jesus geht vielleicht, man denkt auf den Garten Gethsemane, auf der anderen Seite, um einfach den Tempel zu betrachten. Und dann kommt diese Rede, wo er ganz konkret sagt, ey, hier, dieses prächtige Gebäude wird Schutt und Asche sein. Es wird nichts übrig bleiben. Und das war ein krasser Spoiler von Jesus für die Jünger. Das war quasi, ey, euer schöner Tempel, euer Stolz, euer Zentrum, eure Religiosität. Und mehr oder weniger, ja, euer Welt. Das ist das Ende eurer bis jetzt bekannte Welt, was ich euch jetzt sage. Es war nicht nur das mit dem Tempel. Und das müssen wir heute verstehen, wenn wir diese Passage verstehen wollen. Es geht grundsätzlich um den Tempel, aber es geht nicht nur um den Tempel. Aber für die Juden war der Tempel alles. Es war in diesem Zeitalter des Volkes etwas wirklich wie das Zentrum ihres ganzen Lebens geworden. Teilweise stärker als Gott selbst. Und deswegen, Jesus spricht hier ein Gerichtswort aus. Eine Prophezeiung über etwas, was passieren wird. Aber weißt du, diese Worte von Jesus sind ein Spoiler auch für uns heute. Denn viele von uns denken, ja, Markus 13, ja, es geht um das Ende der Welt. Und jetzt müssen wir alles so wortwörtlich jetzt übertragen. Und jetzt kommt das Ende der Welt, wie Jesus das hier zeigt. Und ich möchte euch wirklich hier einen Spoiler-Alarm bringen. Es geht in diesem Kapitel nicht um das Ende der Welt. Allein. Nicht nur. Es geht aber grundsätzlich, und da müssen wir uns konzentrieren, wenn wir heute diese Passage verstehen wollen, um die Zerstörung des Tempels im Jahr 70, was tatsächlich eingetroffen ist, was tatsächlich passiert ist. Ich komme noch gleich wieder drauf zurück. Aber Jesus will auf jeden Fall mit diesem Spoiler-Alarm seine Jünger vorbereiten auf das, was passieren wird, weil er hat auch für sie eine Mission damit. Er will uns damit vorbereiten, mit dem, was da passieren sollte. Aber natürlich diese Zerstörung des Tempels, die wir jetzt im Nachhinein alles wissen, es war der Anfang, es war so wie eine eschatologische Kettenreaktion. Eschatologisch ist die Lehre von der Endzeit, die Erklärung, wie alles ändern wird. Und es beginnt eine Kettenreaktion. Aber Jesus bringt das da an diese Stelle oder in diese Zeit, weil die Juden haben sich so sehr verlassen auf diesen Tempel. Das war alles für sie, den Tempel. Und auch ein menschlicher Stolz. Denn Herodes hat alles investiert. Natürlich auch viel Blut wurde vergossen, damit dieser Tempel gebaut wird. Viel Opfer, aber die waren stolz drauf. Aber es war eine Warnung von Jesus hier. Was ist wirklich deine Priorität? Was sind unsere Prioritäten? Das sind die Sachen, die wir hier ziehen sollen aus dieser Lehre. Und Jesu Mission, Jesu Auftrag auf diese Erde beinhaltete auch, dass irgendwann dieser Tempel zerstört wird. Vielleicht siehst du das nicht so im ersten Blick. Aber Jesus musste sterben. Jesus musste auferstehen, sonst wäre alles umsonst. Und er hat auch schon in einer anderen Stelle gesagt, diesen Tempel kann ich zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und natürlich, im Nachhinein verstehen wir, das war bezogen auf seine Auferstehung. Aber was er meinte ist, jetzt braucht ihr nicht diesen Tempel mehr. Wenn ich etwas Neues bringe, dann habe ich, ihr habt mich, das ist jetzt das Zentrum eurer Anbetung. Ich bin der Tempel, der zerstört werden wird und dann in eine neue Form auferstehen wird. Und deswegen, wenn Jesus hier mitten in diesem, ja, letzte Woche seines Lebens über die Zerstörung des Tempels spricht über etwas, was passieren musste, damit das ganze Werk von Jesus vollendet wird. Es war Teil der ganzen Geschichte mit Jesus. Weil wenn der Tempel in diese Funktion und in diese Pracht weitergegangen wäre, wäre nicht so einfach für die Leute zu verstehen, warum Jesus gekommen ist. Im Vers 14 werdet ihr lesen, dass es heißt, wer verstehe, verstehe. Oder wer irgendwas so heißt es so, wer hier liest, verstehe, was ich meine. Also sind schon so wie versteckte Botschaften, die Jesus gibt für die Leute, die das verstehen können und wollen. Aber bevor wir daraus ziehen, welche Lektionen hat das für uns im Leben, müssen wir ein bisschen diese Passage verstehen, denn wirklich, sie ist immer wieder missverstanden und auch nicht immer richtig ausgelegt. Und ich glaube, das ist mit den Worten, die hier Jesus im Vers 8 bringt, das ist der Anfang der Wehen. Dieser Satz ist sehr wichtig. Das ist der Anfang der Wehen. Sagt Jesus, für uns, ja, können wir uns vorstellen, naja, okay, Anfang der Wehen bedeutet, irgendwas wird passieren, aber ist noch nicht da, es wird geschehen, also eine Kettenreaktion tritt los und so weiter. Das verstehen wir so, oder? Das versteht jede Frau zumindest hier, die schon mal schwanger war. Also wenn die Anfang der Wehen kommen, liebe Frauen, dann sagt ihr, okay, jetzt kommt das Baby, jetzt ist die Geburt. Sondern, ihr habt auch gelernt in dem Vorbereitungskurs, wenn der Anfang der Wehen kommt, zumindest Tasche packen, Tasche parat halten. Es geht irgendwann los, aber es ist noch nicht da. Das verstehen wir. Aber wisst ihr, als Jesus das gesagt hat, die Juden haben was anderes verstanden. Und das ist immer wichtig, wenn du eine Passage liest im Neuen Testament. Es ist so viel Altes Testament in dem Neuen Testament. Die Worte, die Jesus hier spricht, sind fast alle Zitate aus dem Alten Testament. Und dieser Satz, der Anfang der Wehen, es war ein geläufiger Satz schon bei den Juden, wo sie Vorzeichen von irgendwas hier gehört haben. Das war so wie ein Codewort für sie. Und N.T. Wright, ein bekannter Theologe, erklärt das in diesen Worten. Das Bild von den Geburtswehen war von den Juden schon jahrhundertelang verwendet worden, wenn sie über den Weg nachdachten, auf dem ihr Gott ihrer Ansicht nach beaufsichtigte, seine neue Welt sozusagen zur Welt zu bringen. Seine neue Schöpfung, das kommende Zeitalter, in dem Gerechtigkeit, Frieden, Barmherzigkeit und Wahrheit endgültig aufblühen werden. Das ist gut zu verstehen, was hier N.T. Wright uns erklärt. Als sie das gehört haben, wussten sie, es bezieht sich auf das, was Gott immer gesagt hat, ich werde es neu schaffen. Es wird von neu beginnen. Es ist ein neuer Anfang. Und deswegen waren sie dann aufmerksam. Dann war schon die ganze Spannung weg, weil sie wussten, okay, was jetzt kommt, hat es mit dieser neuen Welt Gottes zu tun, die wir immer gehört haben in anderen Prophezeiungen. Und deswegen, Jesus, wie ein guter Redner, verwendet die Worte, die Aufmerksamkeit catchen von den Leuten und jetzt legt er los. Jetzt wird es schwierig, aber deswegen müssen wir einige von diesen Ereignissen auch historisch betrachten. Sonst werden wir diese Prophetie falsch verstehen. Sonst liest du diese Passage und kommst so Kai nächste Woche und sagst, Kai, wir müssen jetzt wirklich die Koffer packen, weil der Herr kommt und die Verfolgung und der Trübsal und alles Mögliche. Und das ist nicht so auszulegen. Sondern wir müssen, wie auch N.T. Wright, ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit N.T. Wright, weil er hat einen neuen Übersetzung oder einfach die Quellen nochmal recherchiert, was tatsächlich steht in dem, was wir lesen. Und nicht einfach immer so glauben, dass das steht, wenn wir uns nicht mit den Originaltexten wieder beschäftigen und vor allen Dingen mit der historischen Literatur und Philosophie dieser Zeit. Was sie gehört haben, ist das, was wir hören. Deswegen, er sagt, Christen müssen zunehmend erkennen, bevor wir nicht das erste Jahrhundert verstehen, werden wir unsere eigene Zeit nicht verstehen und auch nicht, was unser Auftrag in dieser Zeit ist. Der jüdische Krieg, der eigentlich zum Höhepunkt die Zerstörung des Tempels hatte, war ein grausamer Krieg gegen die Römer zwischen dem Jahr 66 nach Christus und ungefähr 73 nach Christus. Das erste war mit dem Erobern von Masada und von diesem grausamen Kampf auch am Ende. Aber in der Mitte, im Jahr 70, ist es die Zerstörung des Tempels. Und wir denken immer, ja, diese Prophetie von Jesus hier bezieht sich auf das Jahr 70. Natürlich, aber es sind Jahre der Unruhe, diese 4 oder 5, 6 Jahre. Es sind so viele schreckliche Ereignisse passiert in dieser Zeit. Wenn du hörst hier von Kriegs- und Kriegsnachrichten, von Naturkatastrophen, von Verleumdungen. Wir denken immer nur an die Zukunft, ohne erst die Situation von damals zu betrachten, die Jesus genau angekündigt hat. Tatsächlich, alleine in dem Jahr 69, bevor der Tempel zerstört wurde, gab es in Rom 4 Kaiserwechsel. Innerhalb eines Jahres. Also innerhalb eines Jahres waren zum Beispiel Nero, Otto, Vitellius und Vespasian an die Macht gekommen und immer umgeben mit grausamen Bürgerkriegen. Sogar in dieser Belagerung von Jerusalem, weil General Titus hat Jerusalem belagert, um einfach an den Tempel ranzugehen und an die ganze Stadt. Alleine schon in dieser Zeit, in dem jüdischen Krieg, gab es mehrere Bürgerkriege in Israel, untereinander. Und das lesen wir jetzt und sagen, okay, aber das hat Jesus ja vorangekündigt. Ja, eben. Wenn du die Geschichte danach siehst, hat sich alles erfüllt. Ist eine der genauesten Prophezeiungen von Jesus, wo er damit bestätigt, er ist nicht nur der König und der Priester, sondern der Prophet. Weil für die Juden war wichtig, und da Jesus sagt, es wird geschehen sogar in eurer Generation. Ja, und wir leiten sehr schnell dieses Wort für uns ab. Ja, es wird in unserer Generation passieren. Nein, erstmal, das war für die Generation. Das müssen wir feststellen. Und es ist tatsächlich in dieser Generation passiert, genau wie es Jesus gesagt hat. Bürgerkriege, sie werden sich gegenseitig dann verkaufen, sie würden sich gegenseitig einfach anzeigen, vor Gericht ziehen. Und das ist alles passiert in diesem jüdischen Krieg. Es war grausam. Und die Belagerung von Titus war das Grausamste, eine der schlimmsten Sachen, die das Volk Israel erlebt hat. Neben der Shoah und neben vielleicht jetzt den 7. Oktober. Ein ganzes Jahr wurden sie verlagert oder noch länger, bis sie verhungerten. Tausende von Leuten sind verhungert innerhalb der Mauern von Jerusalem. Sie aßen sogar ihre Babys, um zu überleben. Tausende von denen wurden von den Römern gekreuzigt und dargestellt hinter den Mauern, damit sie eine Warnung bekommen. Und viele tausend andere sind geflohen, wurden versklavt. Und in dieser Situation ist wohl natürlich mittendrin, in den Vers 14, eure Passage von heute, da kippt die Stimmung komplett. In der Vers 14, für die, die das später vertiefen wollen, Jesus gibt tatsächlich ein Codewort, das ist, der Gräuel der Verwüstung wird auftauchen. Und für die Juden war es ein Codewort, sie wussten genau. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, flieht so schnell wie möglich, so schnell und weit wie ihr könnt. Denn das Ende kommt. Und das ist tatsächlich passiert, wo Titus erobert den Tempel. Und es war nicht vor der Zerstörung schon. Er hat ein Bild von einer römischen Gottheit anstelle des Altars hingestellt. Und das war für die Juden das Zeichen. Das ist jetzt das Ende. Unser Tempel gibt es nicht mehr. Es entweiht. Es gehört nicht mehr uns. Wir müssen einfach fliehen. Aber andere haben diese nicht verstanden und sind geblieben. Und kein einziger Stein auf den anderen ist geblieben. Was Pastor Kai letzte Woche gesehen hat, ist nur der Rest von den Grundmauern von dem Tempel von Salomon und nicht von diesem von Herodes. Nichts ist da. Nichts. Jesus wird wiederkommen. Das ist klar aus dieser Passage. Er sagt das ab dem Vers 24 geht schon ganz stark in diese Richtung. Aber ich glaube, wir müssen von den schrecklichen Ereignissen zwischen 66 und 70 einige Lektionen für unser Leben lernen. Nicht direkt diese Prophezeiung für uns anwenden, aber schon ist es eine Art Blaupause, eine Skizze für den Rest der Welt. Für den Rest der Geschichte. Wir müssen auf die gleichen Signale achten. Und vor allem, wir müssen einiges nicht vergessen, und das kommt im Vers 10 vor. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Das gilt damals für die Jünger. Hey Leute, flieht, aber predigt das Evangelium, wo ihr geflohen seid. Wir sind hier, viele Ausländer hier in Deutschland, die gekommen sind hier. Viele sind auch Flüchtlinge. Und trotzdem haben wir alle einen Auftrag, egal wo wir sind, ist weiter das Evangelium zu predigen, weiter Zeugen von Jesus zu sein. Und weißt du, und ein Zeuge, der Beweise hat, ey, in der Weltgeschichte, das hat schon Jesus alles vorhergesagt. Und er sagt uns auch die Zukunft, das ist eine Botschaft, Leute. Die Leute mögen vielleicht keinen Spoiler-Alarm, Leute zu hören, aber du bringst gute Nachrichten. Denn Jesus wird uns heute warnen, aber er will uns auch ein paar Tipps geben. Und damit möchte ich heute eigentlich diese praktischen Teile Predigt machen und einfach abschließen. Wenn ihr aber richtig versteht, wie diese Prophezeiungen dann gemeint sind. Nehmt euch Zeit, liest die Passage, liest alle andere Kommentare. Aber drei Punkte möchte ich euch mitgeben aus einigen Schlüsselverse hier. Sind Ermahnungen, die Gott uns gibt, sind Action Steps, die Gott uns gibt, aus der Situation damals, die die Jünger erlebt haben, die die ersten Christen erlebt haben, die wir auch, weil wir in ähnlichen Zeiten leben, erleben können. Nämlich, das erste ist, seht euch vor. Das kommt vor in vielen Versen, in 5, 23, 33 kommt das vor. Und in Vers 5 lesen wir, Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Passt auf, dass euch niemand verführe. Passt auf, welche Verführung meinte Jesus hier. In der damaligen Situation, es waren Nachrichten, hin und her Nachrichten, was wird mit Israel passieren, kommen die Römer, gehen die Römer, gewinnen wir. Das war ein Hin und Her von Verführungen. Und die Historiker beweisen tatsächlich, dass in dieser Zeit des jüdischen Krieges viele falsche Messias aufgetreten sind. Weil Jesus hatte das einige Jahre davor gesagt, natürlich viele standen auf und sagen, ja, ich bin der, der Jesus gesagt hat. Und ich bin hier. Und was ist das Erste, was Jesus uns hier sagt? Pass auf, dass die Leute euch nicht verführen. Es werden Leute kommen, die euch verführen. Aber was bedeutet für uns heute? Jesus hat damals, ich mache immer diesen Vergleich von damals und die Übertragung auf heute. Jesus hat den Leuten damals gesagt, pass auf, dass euch niemand verführt. Pass auf, ihr werdet vor Gericht gezogen. Ihr werdet angeklagt. Ihr werdet verleumdet. Das heißt, Jesus warnt, aber Jesus warnt auch hier, dass wir uns dann nicht verführen lassen, den einfacheren Weg zu gehen und daran zu glauben. Die Verführung in unserer Zeit ist, dass wir sagen, ja, es wird schlimmer. Ich habe gesagt, dass die Predigt heißt heute, das Schlimmste ist noch nicht vorbei. Das Schlimmste kommt noch. Und dann ist die Verführung ganz, ganz groß und sagt, okay, aber gibt es nicht einen leichteren Weg? Gibt es irgendwie nicht so, kann man was machen? Gott, gibt es da? Und Jesus sagt, lasst euch von solchen Leuten nicht verführen. Sie werden euch aber sagen, es gibt einen leichteren Weg. Und ich glaube, gerade in der Pandemie haben wir so vieles gehört, was uns verwirrt hat, ja, dass die Leute irgendwelche Gedanken hatten, ja, das muss so und so sein. Aber Jesus warnt uns hier, ey, lasst euch nicht verführen. In der Pandemie hatten wir den Gedanken, okay, wir blicken schon die Endzeit. Wir sind schon in der Endzeit. Die Pandemie bedeutet jetzt das Ende der Welt. Und deswegen bleiben wir hier, verstecken wir uns und der Herr kommt bald. Hoffentlich. Oder die andere Position und zu sagen, okay, gehen wir mit der Masse. Schauen wir, was müssen wir machen, damit wir nicht entdeckt werden. Und keine Ahnung, schon seit Jahren schwurrt dieser Gedanke von, ja, wir müssen keine Kirche sein, wir können vielleicht ein Verein sein oder eine Stiftung sein. Weil wenn der Antichrist kommt, da sind wir keine Kirche. Jesus sagt, ey, pass auf, dass ihr nicht den leichten Weg geht, denn ihr müsst durch den harteren Weg gehen. Ich gehe jetzt durch den harten Weg. Ihr müsst, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann müsst ihr auch durch den harten Weg gehen. Es gibt für Nachfolger Christi nicht den einfachen Umweg. Die Light-Version des Leidens. Die Light-Version von der Passion. Nein, Jesus hat alles gegeben und Jesus hat gesagt, folg mir nach. Deswegen, Jesus spricht hier nicht, ein Leben ohne Leiden und Verfolgung zu haben, aber er warnt uns aus Liebe, damit wir wachsam und vorbereitet sind. Weißt du, in Vers 11 finde ich extrem interessant. Er sagt im Vers 11, ihr werdet ja vor Gericht stehen. Überlegt euch nicht lange, was ihr da sagen müsst. Der Heilige Geist wird euch die richtigen Worte geben. Das finde ich genau. Wir sollen uns jetzt keine Gedanken machen, wie entgehen wir den Antichrist, was für Strategien haben. Jesus sagt, ey, kein Problem. Ihr werdet die richtigen Worte bekommen. Zweitens heißt es im Vers 7, erschreckt nicht. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Wir sollen nicht erschrecken, wir sollen wenn wir diese schlechten Nachrichten hören, denn wir werden sie hören. Es hat nicht aufgehört mit schlechten Nachrichten. Viele haben gesagt, nach der Pandemie, oh, ich war schon satt von schlechten Nachrichten und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und da waren wir satt von so viel Gewalt und Krieg. Dann kamen die Krisen, die da damit herkamen. Und ab dem 7. Oktober haben wir ständig schlechte Nachrichten. Ey, die werden nicht aufhören, sagt Jesus hier. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen hier. Jesus warnt uns vor Panik. Warnt uns vor Angst. Angst ist nie ein guter Ratgeber, Leute. Angst ist nie eine gute Grundlage für Entscheidungen. In allen Krisen, auch wo Menschen schnell Entscheidungen getroffen haben, waren schlechte Entscheidungen. Auch in der Pandemie wurden viele falsche Entscheidung getroffen, auch in unserer Regierung, aus Angst. Oh, was passiert jetzt? Jesus sagt, ihr werdet diese Nachrichten bekommen. Und wisst ihr damals, diese ganze Krieg gegen die Römer und alle anderen Kriege, die in der Welt dann passiert sind, die hatten keine digitalen Medien, um schnell zu erfahren, was in Rom gerade passiert. Weißt du, wie lange hat es gedauert, bis sie mitbekommen haben, dass innerhalb eines Jahres 4 Kaiser gewechselt haben? Wenn diese Nachricht kam, da war alles schon vorbei. Heute bekommen wir die Nachricht, und ich glaube, viele von euch am 7. Oktober haben wir in der Früh gesehen, wow, ist jetzt passiert. Und dann kommen völlig alle möglichen Szenarien in den Kopf, oder? Sag mal ganz ehrlich, wir haben auch schon oft dieses Kapitel gelesen. Und als das da mal passiert ist letztes Jahr, kamen diese Szenen vor. Oh, jetzt ist wirklich das Ende. Jetzt ist vorbei. Und da gerätst du schnell in Panik. Und ich finde es so gut, dass Jesus schon damals sagte, ey Leute, in ein paar Jahrzehnten wird das und das und das passieren. Aber bitte keine Panik. Erschreck nicht. Das ist nur der Anfang. Für uns bedeutet, Jesus hat schon vorgewarnt, dass das dann noch kommen wird. Das heißt, in unserer Zeit sind wir auch vorgewarnt. Aber wir sind berufen, hier den Shalom Gottes zu empfangen. Von Jesus sagt er in Johannes 14, 27, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den sonst niemand geben kann. Und weißt du, wenn du den Frieden von Jesus bekommst, ist ein ganzheitlicher Friede in dir. Es ist Friede zwischen Gott und dir. Alles ist geklärt zwischen Gott und dir. Und es ist dieser Friede, der dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und nicht aus der Hektik, aus der Angst. Friede gebe ich euch. Gekoppelt mit diesen Worten, ja, es werden Probleme kommen. Ey. Aber Frieden gebe ich euch. Shalom, Shalom. Und drittens lernen wir aus dieser Passage, hart aus, heißt das im Vers 13, ausharren. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Auch keine gute Nachricht, aber wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und ich meine, ausharren ist nicht gerade ein Wort, was wir jeden Tag verwenden. Aber ich würde es in anderen Worten sagen, ey, gib nicht auf, bleib dran, hab Geduld. Auch wenn du gemobbt wirst, wenn du verfolgt wirst, wenn der Lügen über dich verbreitet werden, dann wollen wir wirklich aussteigen, wenn etwas in die Welt gesetzt wurde, was wir nicht verstehen, was ist in Lüge über uns. Unser Herz ist so schon niedergeschlagen, dass wir sagen, okay, ich gebe auf. Und was ist hier die Aufforderung von Jesus? Gib nicht auf. Und N.T. Wright spricht hier über eine Tugend, die wir lernen sollen aus diesem Ausruf Gottes. Geduld ist eine der Künste, die Jesu Nachfolger nach seinem Abtritt lernen müssen. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, Leiden schafft Geduld, Geduld vertieft unseren Glauben und aus dem Glauben kommt Hoffnung hervor. Das heißt, wenn ich die Probleme umgehe, wenn ich schnell aufgebe, entwickelt sich keine Geduld in mir und durch Geduld entwickeln wir einen stärkeren Glauben, wenn Probleme kommen. Und dieser Glaube hat die Basis, die Hoffnung, die wir vorher gesungen haben. Wir wissen, dass am dritten Tag Jesus auferstanden ist. Und deswegen haben wir Hoffnung, dass das alles noch ein Ende haben wird. Ein gutes Ende. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt ein Happy End. Und deswegen sollen wir nicht aufgeben. Deswegen schließe ich mit diesen Gedanken und wir können Musik im Hintergrund haben, damit wir reflektieren können. Lies die ganze Story. So heißt unsere Predigtserie. Die ganze Story, nicht nur ein paar Passagen für Karfreitag oder am Ostersonntag, sondern lies die ganze Story. Weißt du, dass diese Prophetie von Jesus ist Teil der Passionsgeschichte? Es gehört dazu. Er kündigt nicht nur sein Leiden an, sondern unseres. Unser Leiden. Und deswegen ist es gut, dass wir aufpassen, dass wir nicht erschrecken und dass wir wirklich ausharren bis zum Schluss. Am Ende der bis Ende wartet, wird selig. Das heißt, in anderen Worten, Wir können spoilern und du kannst jetzt wissen, wie es endet. Aber wenn du nicht bis zum Ende des Filmes bleibst, du wirst nicht gerettet werden. Krasse Story, oder? Obwohl wir wissen, wie es endet, müssen wir in dem Film bleiben bis zum Schluss. Bei manchen Filmen oder bei manchen Fußballspielen, wenn das Spiel schon entschieden ist, dann stehen schon die Leute auf schon und gehen nach Hause. Ja, es ist entschieden. Jesus sagt, hey, bleib da bis zum Schluss, sonst verpasst du vielleicht deine Rettung. Und das ist die Reflexion auch für uns. Wir sollen wachsam sein. Und das Wort, was am meisten hier rüberkam in vielen, vielen Versen, ist wacht. Was ich euch sage, sagt am Ende des Kapitels, in dem letzten Vers, sagt Jesus, ich sage es das allen, wachet. Wenn ihr von diesem Spoiler-Alarm nichts verstanden habt, wenn das euch alles nur ja, Latein rüberkommt oder Spanisch rüberkommt, mir nicht, aber euch. Jesus sagt, wenn ihr nichts verstanden habt von dem, was ich gesagt habe, zumindest bitte am Ende, sei wachsam. Wacht. Schlaf nicht. Und was bedeutet, ja, sollen wir 24/7 Gebet immer machen? Nein, es bedeutet, ey, räume die Ablenkungen auf in deinem Leben. Alles, was dich ablenkt, darauf zu warten, dass die Geschichte ein gutes Happy End hat. Und wenn du dich beschäftigst mit anderen Theorien, wenn du dich beschäftigst mit den Problemen, die du heute hast, du wirst das Ende verpassen. Denn zwischen den Zeilen heißt es, nur die es verstehen, werden verstehen, wann das passiert. Und warum heißt es wachen bis zum Schluss? Denn sogar Jesus sagt am Ende, denn die Zeit weiß niemand, wann das passieren wird. Nicht mal ich, sagt Jesus. Und weißt du, wenn Jesus selbst uns den Tipp gibt, ey, nicht mal ich weiß, wenn das Ende kommt, wenn diese neue Welt von Gott geschaffen wird, es wird ein Gericht geben. Und dieses Gericht über den Tempel von Israel war eine Blaupause für das Gericht, was für die ganze Welt kommen wird. Gott ist ein gerechter Gott, er wird richten. Aber er gibt dir eine Chance heute. Er gibt uns eine Chance als Kirche, dass wir diese Botschaft gerade jetzt in der Osternzeit noch stärker proklamieren. Leute, kommt zu Jesus, denn die Zeit ist nahe. Er wird wieder kommen. Seid wachsam. Lasst euch nicht abwickeln in alle möglichen Sachen. Social Media den ganzen Tag. Netflix den ganzen Abend. Sondern wie beschäftigen wir uns mit seiner Wiederkunft? Indem wir diese Zwischenzeilen verstehen, versuchen, lesen, vertiefen. Deswegen liest die ganze Story und du wirst entdecken, was für dich wichtig ist jetzt. Vielleicht brauchst du diesen Shalom in deinem Herzen. Es ist Unruhe in deinem Leben. Gott möchte dir heute diesen Shalom schenken. Oder vielleicht eine Entschlossenheit ist jetzt an den Tag dran, zu sagen, ich bin schon so lange Christ und ich kann hier wirklich berichten von den Leuten, die hier sitzen, wie viele sind schon lange Christ. Denn wir waren vom Anfang an auch mit euch hier dabei. Aber die Frage ist, wenn ich weiß, dass der Herr bald kommt, wie sieht mein Leben aus jetzt? Hat überhaupt diese Nachricht einen Einfluss auf meinen Lebensstil? Naja, ich lebe einfach so wie immer und irgendwann kommt der Herr. Nein, Vers 10 haben wir gelesen, wir haben mittendrin einen Auftrag. In einer anderen Passage heißt es, dass Jesus möge uns vorfinden bei der Arbeit und nicht schlafen bei der Arbeit. Deutschland braucht diese gute Nachricht. Es gibt so viele Städte, die haben keine Kirchen, Leute. Und deswegen hat Gott ein Gericht in Jerusalem, in Israel geschickt, damit sie wirklich das erfüllen, was er ihnen gebeten hat, das zu tun. Sonst würden sie da bis heute geblieben. Braucht Gott Naturkatastrophen, Gerichte, Pandemien, um uns zu bewegen? Oder wollen wir heute reagieren und sagen, nein, Herr, ich habe es kapiert. Du kommst bald und ich kann mein Leben nicht so gestalten, als wäre jetzt in 2000 Jahren alles passiert. Jetzt ist die Zeit. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wenn wir beten zum Schluss dieser Predigt, dass du persönlich eine Entscheidung triffst. Es sind zwei Möglichkeiten. Durch diese Botschaft heute ist es dir klar geworden, dass wirklich Jesus wiederkommt. Und er wird auch dich fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und wenn du spürst, dass in meinem Leben ist kein Frieden drüber. Ich habe noch Dinge zwischen Gott und mir. Ich habe Dinge zwischen Gott, zwischen mir und Menschen. Und das muss geklärt sein, bevor der Herr kommt. Und weil wir nicht wissen, ob es heute Abend ist oder morgen früh, besser ist heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und dann möchte ich dich einladen, dass du heute dich entscheidest. Vielleicht später kannst du auch hier mit Gebetshelfern dann wirklich sagen, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben, denn ich will mit dir in diese neue Welt. Was du vorbereitet hast, will ich Teil davon sein. Und für alle anderen ist vielleicht heute die Entscheidung zu treffen, ich will wirklich ein erweckter Christ sein. Ein Christ sein, der wirklich aktiv ist, jetzt bis der Herr wiederkommt. Es gibt keine Zeit für Passivität. Es gibt keine Zeit zu warten in den wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir warten, indem wir tun, indem wir aktiv sind, Teil sogar der Beschleunigung dieser Erfüllung. Vater, ich möchte für uns alle beten heute, dass der Heilige Geist, der jetzt dieses Wort inspiriert hat, jetzt unsere Herzen anspricht. Vater, ich bete dich im Namen Jesus, dass das Wort lebendig gemacht wird durch dich in den Herzen von vielen Menschen heute, auch die uns über den Livestream sehen. Im Namen Jesus, komm jetzt, Heiliger Geist, und setze etwas in Brand in uns. Setze eine Warnung in uns, die nicht Angst hervorbringt, sondern ja, einfach Bewegung, Dynamik in unserem Leben. Herr, alles, wo da eingeschlafen ist, ich bete im Namen Jesus, komm mit der Erweckung, komm mit der Auferstehungskraft in unserem geistlichen Leben, Herr. Dass wir wirklich Christen sind, die wie die ersten Christen leben, die verstanden haben die Nachrichten dieser Zeit, die verstanden haben, was ist unser Auftrag. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der heute sagt, ich erkenne das für mich, dass ich eine Erweckung brauche, dass mein Leben passiv geworden ist. Im Namen Jesus empfange jetzt Feuer, im Namen des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus empfange Feuer, dass es wieder belebt wird in dir. Komm, Heiliger Geist, macht alles wieder lebendig, was eingeschlafen ist. Hey, dass wir wirklich den anbeten, den König der Könige, den König, den Priester und den Propheten. Jesus Christus, du kommst bald. Und so wie wir jetzt feiern, dass du durch diesen Weg gegangen bist und gehorsam warst, so wollen wir dich bitten, schenk uns diese Kühnheit, die du hattest. Schenke uns, Herr, diese Zuversicht, dass am Ende es wird was Gutes geben. Durch das Leiden schafft Gott es was Neues. Und ich bete jetzt für alle, die durch Verleumdungen gehen, durch Mobbing gehen, im Namen Jesus, dass du der gerechte Richter bist für sie. Alle Lügen, die über dich verbreitet sind, Gott zerstört sich. Gott zerstört diese Lügen, die über dich verbreitet wurden, im Namen Jesus. Es ist Gott, der gerechte Richter, der über dein Leben herrscht. Er segne dich. Bewahre deine Gedanken in Christus Jesus. Komm, lass uns empfangen, das, was der Heilige Geist heute sagen wollte. Triff deine Entscheidung neu für Jesus heute. Und lass uns da wirklich nicht nur eine Predigt gehört haben, sondern heute muss was passieren in meinem Leben, in meiner Kirche, in Jesu Namen. Amen. Amen.
Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!